Und dann schaue ich mal, ob ich das Intro abspielen kann, irgendwie. I could not play. Okay. Ich versuch's nochmal. Das wäre jetzt natürlich fesch, wenn ich das hier nämlich direkt einspielen könnte.
Sonst musst du das zu jeder Folge jetzt immer reinspielen, noch, oder?
Ach, guck mal.
Counselor, you talking to me?
Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive.
Mein Vater, Robert De Niro und ich.
I have nipples, Greg. Could you milk me?
Ein Zwei-Generationen-Podcast über einen der besten Schauspieler seiner Generation.
You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot.
Ja, sehr schön.
Ist das was oder ist das was?
Ja, ich bin stolz auf dich. Auf jeden Fall.
Ich habe es tatsächlich geschafft, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr werdet jetzt wahrscheinlich von erster Folge an immer dieses Intro gehört haben, aber wir sind jetzt aufnahmetechnisch bei Folge 34 oder so und ich habe es jetzt tatsächlich bis hierhin mal geschafft, einen Trailer zu erstellen und das ist das Ergebnis, was ihr hier hört.
Ja, wer hätte gedacht, dass wir so weit kommen, ne?
Ja, leider ohne Christian Brückner, aber dafür haben wir da einen, ich weiß nicht, ob du es erkannt hast, aber wir haben unseren Edelfan quasi im Trailer verewigt.
Den Edelfan?
Ja, der letzte, dieses Robert De Niro,
Was war das, wo kommt denn, der muss mir ja kurz helfen, da bin ich jetzt.
Das ist der Dennis.
Ach so.
Der hat mir extra was fürs Intro eingesungen.
Nee, das habe ich tatsächlich nie erkannt. Ich habe immer geraten, aus welchem Film mag das wohl sein. Ja, okay.
Ist schon sehr gespannt darauf, dass es hier endlich mal losgeht und hat auch seinen Beitrag jetzt beigetragen, der hier schön erwähnt sein soll.
Edelfan, der aber noch nie eine Folge gehört hat, ne? Wahrscheinlich.
Ich habe ihm mal eine geschickt.
Okay.
Also er kennt das Format schon und ist heiß, ziemlich heiß.
Ja, okay.
Müsste an der Stelle auch nochmal erwähnen, den Künstler des Songs. Ich glaube, das ist, jetzt muss ich mal einmal ganz kurz kramen, von wem ich diesen Song denn jetzt tatsächlich hier genutzt habe. Weil wir dürfen den nutzen, diesen Song, aber man muss auch darauf hinweisen, wer das eingespielt hat. Und dann müsste ich mal ganz kurz gucken. Das ist Jim Hall und der Song heißt Hope is not lost.
Aber den musst du jetzt nicht jedes Mal erwähnen, oder?
Nee, den muss ich nicht jedes Mal erwähnen. Den tue ich jetzt hier mal erwähnen. Und ich werde es natürlich dann da, wo wir dann später zu finden sind mit unserem Podcast, das ist nämlich die nächste Hürde, werde ich es natürlich auch dauerhaft einmal erwähnen und auch diesen Künstler verlinken.
Ja, okay.
Damit auch er sein Credit bekommt. Hast du denn gehört, aus welchen Filmen die Zitate sind? Hast du alle erkannt?
Nein, alle wahrscheinlich nicht. Ich habe sicherlich Taxi Driver erkannt.
Ja, das ist der zweite, der ganz
der
kurz.
Der erste ist, glaube ich, Cap der Angst. Ja. Anwalt, ne? Und dann müsste ich noch mal reinhören.
Das können wir gleich noch mal tun, aber das sind alles Filme, die wir schon besprochen haben.
Ja, okay. Da muss ich nächstes Mal mehr drauf achten. Ich habe nur ad hoc den Anwalt erkannt und Cap der Angst halt eben und Taxi-Driver auf jeden Fall.
Ja, dann kommt Heat.
Ah, Heat, genau. Das hatte ich auch noch so mir so gedacht.
Genau, dann kommt King of Comedy. Ne? Ist King for Lifetime.
Okay.
Dann habe ich jetzt was vergessen. Ich weiß nicht, da gibt es noch ein fünftes. Das müsste ich jetzt auch gleich nochmal reinhören. Dann haben wir natürlich noch I have nipples, Greg, can you milk me? Ne? Mein Vater, meine Braut und
ja,
ich.
Okay.
Und das letzte Zitat ist aus Deer Hunter.
Ah, okay. Das habe ich dann auch noch nicht erkannt.
Aber findest du gut? Können wir so on air gehen?
Das ist top. Kack auf Brückner.
Schöne Grüße an dieser Stelle, falls er doch mal eher mal reinhört. Ja, cool, dann würde ich sagen...
Muss auch mal so gesagt werden, ne?
Ich sage ja, vielleicht hat ihn auch nur das Management abgeschirmt und er würde uns eigentlich sehr wohlgesonnen gegenüberstehen.
Ja, okay, dann entschuldige ich mich.
Kann ich mir gar nicht anders bei diesem sympathischen Projekt vorstellen. Aber ist gekauft aus deiner Sicht?
Ja, ja, nee, ist alles gut, super, hätte ich nicht besser machen können.
Okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir jetzt offiziell in die Folge rein.
Counselor, you talking to me?
Don't let yourself get attached to anything you are not willing to walk out on in 30 seconds flat if you feel the heat around a corner.
Better to be king for a night than schmuck for a lifetime.
People have forgotten what life is all about. They've forgotten what it is to be alive.
Mein Vater, Robert De Niro und ich.
I have nipples, Greg. Could you milk me?
Ein Zwei-Generationen-Podcast über einen der besten Schauspieler seiner Generation.
You have to think about one shot. One shot is what it's all about. Beer has to be taken with one shot.
Robert De Niro.
Und damit ringfrei für eine neue Runde mein Vater, Robert De Niro und ich in der linken Ecke. Der George Foreman unter den Filmpodcastern. Er hat inzwischen Probleme über die volle Distanz von 3 Stunden Film. Aber er hat immer noch einen ordentlichen Bums. Hier ist Andi, der Vater Torma.
Ja, sehr schön. So bin ich noch nie angekündigt worden.
Und in der rechten Ecke, er ist der Maulheld vom Dienst, der immer was zu meckern hat. Patrick, der Sohn, Torma.
Ja, sehr schön. Das ist
ja, dann machen wir das mal heute ganz, ganz professionell hier, oder semi-professionell.
Ja, das kann ja kaum noch zu toppen sein. Wir sollten jetzt aufhören. Oh, sehr schön.
Gibst du damit den Titel ab? Ja, freiwillig.
Ja, ja, gut, ich bin da ja ein bisschen betagt schon, wie du auch gesagt hast.
Noch haben wir 70 Runden vor uns, Folge 34.
Ja, genau, das ist eine wunderbare Einleitung heute.
Passend heute zum Thema, wir nehmen uns heute nämlich einen Boxfilm vor. Es ist natürlich nicht Wie ein wilder Stier, den heben wir uns noch ein bisschen auf. Stattdessen sprechen wir über Hands of Stone von 2016.
Das Gefühl für den Ring ist eine Kunst. Entweder man ist damit seit seiner Geburt gesegnet oder man ist es nicht und ist verflucht. In 66 Sekunden hatte Roberto Duran mein Leben verändert.
Ich habe hier jemanden sehr wichtigen, den ich dir vorstellen will. Den besten Trainer in der Geschichte des Boxens.
Dazu brauche ich keinen Amerikaner.
Ich weiß.
Der Junge wuchs auf der Straße auf, hat gegen alles und gegen jeden gekämpft. Er hasst alles. Er ist viel zu wild. Du kannst ihm helfen, Ray. Du kannst ihn zum Champion machen.
Ganz gelassen. Guckst nur. Buchanan noch comprende. Jetzt der Haken von rechts los.
Gleich hab ich dich. Schlag zu.
Duran soll gegen keinen anderen außer mir boxen. Ich meine, ich habe noch nie verloren.
Ich fasse es nicht. Klar würde ich kämpfen.
Auf der einen Seite Sugar Ray Leonard.
Du lässt dich von diesem Typen überrennen?
Kämpf weiter!
Ich kann
dich
blocken, was ich hier sehe.
Ich kämpfe schon mein ganzes Leben lang. Ich hatte nicht mal was zu essen, als ich noch ein Kind war. Ich will genießen, was ich habe, Ray.
No mas. Er braucht ein Comeback.
Roberto Duran, der Mann, den man die steinerne Hand nennt.
Vor uns steht ein schwerer und dennoch fairer Kampf.
Schön gerade, immer nach vorn.
Ja, genau. Ein Boxerfilm. Hatte ich vorher noch nie gehört. Bin ja zufällig drauf gestoßen. Wir schauen uns ja alle an. Den kannte ich halt überhaupt nicht. Ist komplett an mir vorbeigegangen.
Ja, du bist da, glaube ich, bei Netflix drüber gestolpert. Wo er aktuell zu sehen ist, wahrscheinlich, wenn dieser Podcast mal rauskommt, dann...
Dann eben nicht
mehr. Dann nicht mehr, also... Schaut ihn euch so lange an, wie es geht. Aber ja, oder Fäuste aus Stein, wie der Film auf Deutsch heißt. Ob der Film Geberqualitäten hat oder in einer frühen Runde zu Boden geht, darüber entscheiden wir beide heute als Punktrichter. Aber vorher sag doch mal, wie ist das denn so mit dir und Boxen? Wie stehst du zum Boxen als Sport und wie stehst du zu Boxfilmen?
Ja, fangen wir mit dem Sport an. Das ist ja tatsächlich so, habe ich mir Gedanken gemacht. Ich komme ja tatsächlich aus einer Generation, da wo auch da, ich habe auch die letzten Kämpfe von Ali noch mitbekommen. Und das war wirklich Zeiten, wo man sich nachts den Wecker gestellt hat, ne? Also es war ja noch vor der Zeit, wo alles im RTL und später Abendstunde lief. Das war tatsächlich, das lief dann in den USA, Madison Square Garden, mitten in der Nacht. Und man hat sich den Wecker gestellt für solche Dinge da, ne? Das war wie ein so großer Hype dann, also zumindest so George Foreman, Ali die Zeit, später dann wieder bei Tyson. Also war schon so, dass man das teilweise aus dem Bett geholt hat.
Also du hast den Ali noch Boxen sehen, ja?
Ja, ja, so die letzten Kämpfe.
Den Thriller in Manila, oder?
Den habe ich, glaube ich, ich habe mir noch mal geschaut, da muss ich 10 Jahre alt gewesen sein, aber ich hätte schwören können, ich habe den gesehen.
Boah, krass.
Ich meine, ich habe dann teilweise als Kind schon nachts dann auch heimlich den Fernseher angestellt.
Du hattest einen Fernseher im Zimmer?
Ja, ich habe einen Fernseher im Zimmer gehabt. Ich habe ja irgendwann mir als Kind mal das Bein gebrochen, was ziemlich blöd war. Das einzig Gute war daran, dass ich dann halt 12 Wochen Liegegips hatte und meine Eltern mir dann einen Fernseher gekauft haben. Natürlich alles schwarz-weiß, noch mit so einer Antenne drum drauf, wo du dann auch wirklich die immer richten musst, damit du da irgendwie auch wirklich was sehen kannst. Sehr spannend.
Geil. Aber man merkt, du warst Einzelkind.
Ich war ein sehr verwöhntes Einzelkind, ja.
Mit 10 Fernseher im Zimmer.
Ja.
1970.
74 dann, ja.
74. Nicht schlecht.
Ja, wie gesagt, es war ein Geschenk als Trostpreis. Zum gebrochenen Bein, genau. Genau.
Ja, und heute ist das bei dir so jetzt erkaltet? Guckst du immer noch Boxen zwischendurch oder?
Ja, ich glaube, zuletzt habe ich da wirklich dann noch so zur Zeit Maske und sowas so auch nochmal geguckt. Oder ich habe hier, wie hieß er noch, das auch sehr verfolgt. Da, wie hieß er noch, der Berliner da, der
Axel.
Axel Schulz und so, das habe ich auch alles noch sehr verfolgt. Also grundsätzlich interessiert mich das sehr und ist, finde ich, ziemlich, ja, ein faszinierenden Sport eigentlich. Also,
findest du, wenn sich zwei Leute auf die Mütze hauen?
Ja, irgendwie schon. Irgendwie
turnt dich an.
Ja, holt mich das hinterm Sofa hervor. So.
Aber selbst hast du keine Boxer-Berührung gehabt? Hast du es mal ausprobiert?
Nee, nicht wirklich. Mal als Kind bei so einem Freund im Keller, der hatte so Boxhandschuhe, da haben wir uns mal ein, zwei Mal was auf die Nase gegeben. Aber da hatte ich dann keinen Spaß dran. Hatte dann relativ schnell eine blutige Lippe und habe irgendwie gesagt, jetzt macht irgendwie keinen Spaß.
Ja, so ist das halt. Ne? Der Pöbel sitzt draußen im Ring und fletscht die Zähne und drin dürfen sie sich die Köpfe einschlagen. Passt schon. Ich habe tatsächlich eigentlich auch die Maskezeit hauptsächlich verfolgt. Das war ja dann wahrscheinlich so das gleiche Alter, wie du den Ali gesehen hast bei mir. So 94 rum muss das gewesen sein. Da war das natürlich Thema auf dem Schulhof und ich hatte sogar ein Maske-Poster mal. Nicht, dass mich dieser Sport persönlich super abgeholt hätte, aber das war damals ein absoluter Hype auf dem Schulhof. Ne? Dann geht's halt auch, dann hat man da Schattenboxen gespielt und ich bin Maske, du bist Axel Schulz und aber danach habe ich, lass das vielleicht mal irgendwie 5 Kämpfe noch gesehen. So, das interessiert mich eigentlich so. So gar nicht, so als echten Sport.
Ja, schon. Das ist schon nicht uninteressant eigentlich. Also Mann gegen Mann, ne? Ja, nee, ist schon, finde ich, schon ein Spektakel eigentlich. Ne? Also eben auch die Zeit, so Mike Tyson habe ich auch mitbekommen. Ne? Das war auch so einer, der einen von wo man sich dann nachts den Wecker gestellt hat. Also tatsächlich. War schon ganz spannend.
Ja, also als Sport, wie gesagt, hat es mich nie abgeholt, obwohl der Sport an sich eigentlich die gute Plattform für Geschichten bietet.
Mal muss ich mal reinwerfen. Du hast aber dafür hast du dir Wrestling und so ein Zeugs angeguckt hat.
Ja, aber das ist ja. Das ist ja eine Soap, würde ich eher mehr sagen.
Ja, eben.
Da werden ja richtig Geschichten drum erzählt. Und das ist auch nochmal alles ein bisschen. Ja gut, als Kind wusste ich nicht, dass es nicht echt ist, aber das finde ich halt, es hat halt irgendwo so ein Drama-Hollywood-Charakter. Also wenn ich Wrestling gucke, dann auch nur natürlich das große Big-Budget-Format WWE, weil das halt hochglanzpoliert ist und eigentlich auch absoluter Trash, ne? Aber eigentlich auch eher wegen dem Entertainment-Faktor und nicht, weil ich jetzt irgendwie auf die Kämpfe so stehe. Natürlich weiß ich auch gute In-Wing-Skills zu schätzen, keine Frage. Aber das ist für mich echt sekundär. Und eigentlich ist da so, also ich habe auch so eine Phase immer wieder, so alle 3, 4, 5 Jahre gucke ich immer wieder mal rein, was passiert denn so beim Wrestling? Welchen Wrestler von damals gibt es noch? Kämpft der Undertaker noch? Was für ein Funzkerl? Dann gucke ich mir das an, gucke mir so eins für Events an. Ich verliere relativ schnell den Spaß an den Kämpfen selbst. Ich finde halt grandios, was sie halt drumherum stricken, welche Drehbücher da geschrieben werden. Und die haben echt einen geilen Style, so Trailer zu schneiden und Kämpfe anzukündigen, und das finde ich halt immer sehr interessant.
Das ist ja das irgendwie Ganze tatsächlich auch immer da immer dieses Drumherum, ist ja auch so ein bisschen diese Show dabei. Wir haben auch einmal, glaube ich, einen Boxkampf von Maske live gesehen. Wollten wir uns einmal angucken, was da los ist. Das ist schon ein Spektakel auch, ne?
Hat er denn auch gewonnen damals?
Ich meine ja, ich weiß halt gar nicht mehr so genau. Das ist ja so mehr das Drumherum halt so gewesen, das mal mitbekommen zu haben. Fand ich ganz spannend. Eigentlich, ja, weiß ich nicht warum, kann ich ja gar nicht beschreiben, warum das so ist. Aber es war früher so, dass mich das so tatsächlich auch dann eben hinterm Sofa hervorgeholt hat. Ich habe dann irgendwo, glaube ich, dann irgendwann mal den Spaß verloren, als dann das hier so in Deutschland total gehypt war. Und da war ja fast jedes Wochenende irgendein Kampf oder so, ne?
Daran kann ich mich auch erinnern, dass eigentlich jeden Samstag oder jeden Sonntag in der ARD irgendwie nach der Sportschau dann irgendwie noch die große Boxskala irgendwie losging mit 5 Kämpfen, wovon 4 eigentlich uninteressant ist, nur am Ende des Abends dann irgendwie um 0 Uhr dann Rocky Gianni irgendwie in 2 Runden verlieren zu sehen oder so.
Ja, genau.
Also nicht festnageln, ich weiß nicht, ob ihm das wirklich so passiert ist, aber nee, das ist irgendwie.
Genau, aber so, das war immer so ein bisschen verbunden mit irgendwelchen Zugpferden, die man auch interessant fand oder so, ne? Du weißt ja, den Klitschko habe ich auch sehr oft verfolgt.
Die Klitschkos habe ich nämlich, das sind, glaube ich, also 4 von den 5 Kämpfen, die ich gesehen habe, wenn es hochkommt, waren da tatsächlich auch die Klitschkos.
Ja. Ist aber, spielt aber im Fernsehen überhaupt keine Rolle mehr so wirklich, ne? Ich habe tatsächlich mal so geguckt, auch so eben vorher, jetzt heute vor diesem Film, welche Boxer ich denn so früher gesehen habe, weil ich habe mich auch eben zurückerinnert, so in der Zeit, wo ich dann nachts den Wecker gestellt habe teilweise. Und wer war das denn so? Und dann muss man sagen, dass eben auch irgendwo dieser Hype vorbei ist. Also von den neueren Zeiten nach Klitschko kenne ich jetzt auch gar keinen mehr so wirklich, ne? Also, und es wird auch nicht mehr übertragen, ne? Also früher war das.
Ja gut, die dürfen wegen Corona wahrscheinlich jetzt auch nicht boxen, oder?
Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Warum sollen die nicht boxen können? Fußball geht ja auch.
Ja, aber offiziell sollst du ja beim Fußball ja keine Zweikämpfe führen oder so. Da gibt es ja irgendwelche komischen Regeln. Beim Boxen ist es natürlich.
Also, ich meine jetzt ja auch die letzten Jahre, also nicht nur seit Corona oder so. Ist aber auch kein Event mehr im Fernsehen so, ne?
Ja, es gibt da noch den einen oder anderen Boxer hier, diesen Michael Cha oder wie der heißt, ne? Der noch so ein bisschen als Bad Guy sich zwischendurch mal aufspielt. Aber
es wird ja auch nicht mehr an den großen Sendern übertragen oder so im Free TV oder so. Die Zeiten sind irgendwie ein bisschen vorbei.
Da gebe ich dir vielleicht recht, ich habe so das Gefühl, es gibt jetzt nicht den großen Boxer, den jetzt hier als Deutschland als Zugpferd verwenden könntest. Der fehlt uns so im Moment. Ist ja auch immer, die Hypes in Deutschland sind ja auch immer von dem Erfolg auch irgendwie abhängig, ob es jetzt Handball ist, wenn die Weltmeister werden oder wenn wir im Tennis gerade jemanden haben, der
spielt. Ja, wir nehmen ja auch Tennis, Boris Becker die Zeiten, da hat auch jeder Tennis geguckt, ne? Also als der dann noch Platz war, das war so.
Ja.
Das war schon ein Event, das war, hatte ähnlichen Charakter schon mal wie Fußball damals. Aber auch eben nur, wenn da eine entsprechende Person dann halt dahinter steckt.
Genau. Also vielleicht ist auch eine gewisse Übersättigung in dieser Ära dann auch nach Maske erfolgt. Ja.
Genau,
also, dann gab's dann ich jetzt aber auch nicht zu beurteilen abschließend. Da bin ich einfach, ich verfolge es auch nicht proaktiv. Und
nee, weil es im Moment jetzt nicht, mich jetzt im Moment auch gerade wieder nicht interessiert. Aber es gab halt Zeiten, wo es mich dann schon interessiert hat, wie ich das dann auch verfolgt habe.
Ja, lass uns mal die Brücke zu den Filmen kriegen, weil also an sich ist ja so eine, du sagtest ja gerade, dieser Mann gegen Mann, diese Situation, das ist ja, das bietet ja echt Stoff auch immer für Geschichten. Und wenn wir jetzt gerade auch mit Fuller in Manila gesprochen haben, die ganze politische Dimension, die dahinter steckt und umgekehrt, so wenig mich eigentlich Boxen als Sport interessiert, finde ich halt Boxsportfilme ziemlich gut. Also
genau. Da
kenne ich viele, wo ich sage, boah, ey, gucke ich super gerne, obwohl es überhaupt nicht mein Sport ist, weil da wirklich gute Geschichten von erzählt werden können.
Genau, also gute Einleitung. Ich wollte eben auch noch den Bezug auf die Vergangenheit bringen. Gut, dass es angesprochen ist. Ich mag eben Boxfilme eigentlich auch. Ja, weil ich auch eben dieses ganze Rumherum, die Story und die so, eben die Underdogs, die dann berühmt werden, große Geld dahinter, viel Show. Also ich finde das eigentlich ein spannender Stoff.
Ja, du kannst da eine ziemlich klassische, du hast es gerade den Begriff gesagt, Underdog-Geschichten.
Ja.
Du kannst natürlich auch Mannschaftssport machen, aber das ist dann meistens nicht so intensiv, als wenn du diesen einen Mann hast, der sich wirklich von ganz unten nach ganz oben boxt.
Genau.
Und davon gibt es ja viele, viele Beispiele. Ob es jetzt ein Rocky ist, ob es jetzt ein Wie ein wilder Stier ist oder Million Dollar Baby.
Genau, da gibt es ja eine ganze Menge. Ja, da haben wir schon ganz schön langes Intro, ne, heute.
Ja, so. Heute hauen wir mal richtig einen raus. Das ist wie so ein Boxabend in der ARD. Da geht's auch erstmal so, die ersten 20 Minuten interessieren keine Sau und jetzt kommen wir zum Main Event. Du hast nämlich jetzt auch die ehrenvolle Aufgabe, Vater, unser Publikum einzuheizen mit einer deiner gefürchteten Links-Rechts-Kombination in Form einer knackigen Inhaltsangabe.
Oje, oje, oje. Das ist natürlich irgendwie die Ankündigung, ob ich dir dann gerecht werden kann. Mal schauen. Auf jeden Fall, wie wir es ja, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, geht es um einen Boxerfilm.
Und wäre jetzt ein krasser Move, wenn wir über was anderes reden würden.
Ja, genau. Und zwar geht es um Robert Durand, also einen tatsächlich echten Boxer, also ein Boxer aus Panama, gespielt von Edgar Ramirez, der dann wohl auch nach wahren Begebenheiten sein soll. Ja. Der Film wird im Prinzip überwiegend erzählt, eben aus der Erzählform erzählt, von Ray Arce, das ist Robert De Niro, der ebenfalls eine Legende ist, eine lebende Legende, aber allerdings nicht als Boxer, sondern als Boxtrainer. Also er hat dann in seiner Vita, wurde ich immer mal erwähnt, glaube ich, 18 Boxer zum Weltmeister schon geführt. Und ja, also die beiden sind unsere Hauptdarsteller. Das Ganze beginnt im Prinzip mit einem kurzen Rückblick in die Kindheit von Robert Durand, der vaterlos irgendwo in den Ghettos Panama-Stadt, nehme ich an, aufwächst und so schon als Kind sein Geld verdient durch Diebstähle und auch Straßenkämpfe. Also schon, ich weiß nicht, wie alt er da ist. 8, 9?
Ja, irgendwie sowas im Dreh, ja. So
genau.
Knappe 10, allerhöchstens, ja.
Genau, so in dem Alter fängt er schon mit Straßenkämpfen an und verdient da Geld. Das wird zumindest kurz angerissen. Ebenfalls gibt es da so ein bisschen geschichtsträchtige Hintergründe. Also er wird schon als Kind Zeuge von Unruhen, antiamerikanische Unruhen in Panama, wo dann irgendwie Soldaten dann gegen demonstrierende Studenten vorgehen. Und ist dann eigentlich, was dann immer im Film auch wieder auch mal angespielt wird, ist also, er hasst eigentlich auch Amerika, ne? Also.
Vielleicht einmal nur ganz kurz ergänzend, Amerika ist für Panama insofern wichtig. Lange Zeit, ich glaube bis 1999, bis Ende 99 gehörte der Panama-Kanal zum Hoheitsgebiet der USA oder war so eine Verwaltungszone der USA. Und dementsprechend waren die da sehr präsent und die Unruhen, die du gerade ansprichst, die du studentischen, da ging es dann tatsächlich darum, am Sichtweite vom Kanal, dem panamaischen Kanal, auch die Panama-Flagge zu hissen. Ja. Das wird ja dann auch in dieser Rückblende halt gezeigt, wie als Junge das mitbekommt, wie dann Studenten diese Fahne hissen und parallel dann die US-Soldaten oder die Militärpolizei dann gegen die Studenten vorgeht.
Genau, die schießen den quasi vom Fahnenmast runter, ne? Genau, ob das genauso sich abgespielt hat, weiß ich nicht, aber ich denke das schon, dass das so ein realer Bezug auch ist.
Ja, zumindest die Unruhen, die gab es, ja.
Genau, wird halt kurz angerissen, also diese Rückblende da, in welchen Verhältnissen er aufgewachsen ist, in der Armut, das ist dann relativ kurz, würde ich sagen, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann beginnt eigentlich die eigentliche Haupthandlung, da ist Duran schon, ja, also ein sehr ambitionierter Boxer, der es aber noch nicht bis nach ganz oben geschafft hat. Und in dieser Zeit bringt der sein Trainer ihn in Kontakt mit Ray Arce, der ja halt eben, von dem er denkt, dass er ihn zum Weltmeister machen kann.
Wobei, eine Legende, wie du sagst, und auch schon recht betagt.
Genau, recht betagt. Er ist eigentlich schon im Rentenalter. Oder er ist irgendwo, ja, er ist eigentlich aus dem Geschäft ausgestiegen. Da gibt es auch so einen kleinen Handlungsstrang, dass er irgendwo geschworen hat, dass er dann nie mehr Geld mit Boxen verdienen darf. Da ist wohl auch die Mafia im Spiel.
Genau, er hat nicht, es hat sich nicht in Ruhestand zurückgezogen, sondern er ist rausgedrängt worden. Die Mafia hat ihm ja gesagt, er soll aufhören, weiter im Boxsport zu arbeiten. Hintergrund ist, dass er nicht nur als Trainer unterwegs war, sondern auch in Sachen Promotion und Vermarktung im Fernsehen. Und das war den New Yorker Mafiosi ein Dorn im Auge, weil die damals davon ausgegangen sind, also alle Kämpfe, alle wichtigen Kämpfe, die müssen nach New York kommen. Und wenn jetzt das Fernsehen anfängt, sämtliche Boxkämpfe auszustrahlen, dann kommt keiner mehr nach New York, dann bleiben die alle zu Hause. Und da ist so der Konflikt gewesen, wo sie dann gesagt haben, Junge, zieh dich mal zurück. Und das relativ deutlich, die schlagen ihn ja auch zusammen im Film.
Genau, und da kommt er halt eben wieder hervor und eben mit der Prämisse, dass er sagt, okay, er trainiert ihn umsonst und würde dann kein Geld mehr mit verdienen. Und damit meint er, kommt er durch. Und da Hassel ja letztendlich Amerikaner ist, lehnt eben Duran das Angebot erstmal ab. Aber irgendwie kommen die beiden dann halt doch zusammen halt. Ne? Und dann, aus meiner Sicht jetzt, ohne den ganzen Film zu erzählen, beleuchtet halt der Film dann fortan eben seinen Aufstieg, sowohl im Boxsport als auch im privaten Leben, ne? Die Hochzeit, seine 4 oder 5 Kinder, die er dann bekommt, die er, glaube ich, alle Roberto nennt.
Ich glaube, einen nennt er Robin, in Anlehnung von Robin Hood, aber alle anderen nennt er, glaube ich, Roberto, ja.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob er die Mädchen auch so genannt hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall handelt der Film halt um sein Leben als Boxer da und dann beleuchtet auch ein bisschen seine privaten Ereignisse rundherum und eine zentrale Rolle sind dann die Kämpfe gegen Sugar Ray Leonard, mit denen er wohl einen seiner legendärsten Kämpfe dann auch letztendlich dann 1980 Weltmeister wird. Und dann wird er aber relativ früh, irgendwie schon im selben Jahr noch, ich glaube im November, dann schon zu einem Rückkampf so mehr oder weniger genötigt. Den er dann,
und er ist völlig außer Form.
Er ist völlig außer Form, muss dann Gewicht runterarbeiten und verliert dann halt auch tatsächlich ziemlich klar oder wird dann so im Ring sogar vorgeführt und veralbert und gibt am Ende dann tatsächlich auf. Wie das dann aber dann durch so einen klassischen Boxerfilm, obwohl es ja hier im realen Leben ist, kommt er nochmal zurück. Das ist so einmal kurz zusammengefasst, sage ich mal.
Ja, sehr schön, genau. Also kurz gesagt, Aufstieg, Fall und Comeback. Damit bietet der Film schon eigentlich mehr als manch anderer Boxfilm, der an der einen oder anderen Stelle vielleicht aufhört. Beim Aufstieg, beim Fall oder nur das Comeback.
Ja, obwohl ja, es ist schon recht klassisch, ne? Ein klassischer Boxerfilm, finde ich schon.
Ja, die Motive auf jeden Fall. Also so wie der funktioniert, er funktioniert wie viele Boxerfilme funktionieren. Hier kommt auch gerade das zum Tragen, was du ja eingangs gesagt hast, diese Underdog-Story.
Genau. Und
ganz klassisch.
Was man aber jetzt hier noch im Vergleich zu vielleicht anderen Boxerfilmen noch hat, er ist hier, oder es gibt ja natürlich beides, hier ist ja noch dazu halt versucht halt biografisch zu sein. Und ja, das ist eigentlich für mich jetzt erstmal ein ganz guter Stoff. Mhm. Alt bewährt, ja, und das ist eben jetzt auch nicht unbedingt jetzt frei erfunden, sondern man versucht ja eine Person darzustellen.
Ja, wobei man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein muss bei der Darstellung. Wenn ich das so richtig auf dem Schirm habe, dann ist, glaube ich, der Sohn von Duran da mit in der Produktion mit drin gewesen und so.
Ich glaube, er hat mit beim Drehbuch geholfen. Ne?
Ja, okay. Ist ja erstmal nicht verwerflich, wenn ein Augenzeuge da irgendwo sich mit involviert. Aber ich habe jetzt nicht die komplette Biografie nochmal in allen Einzelheiten verfolgt. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der Film Hands of Stone da relativ gut mit ihm umgeht. Und auch mit den Leerstellen in seiner Biografie, die so ein bisschen unter den Tisch fallen lässt.
Ja, ja, gut. Er ist jetzt auch nicht unbedingt in dem Film nicht unbedingt nur Sympathieträger. Das muss man ja auch sagen. Ne? Also er hat ja schon, auch so, wie das so oft in dem Film dargestellt wird, kommt mit dem Fall oder mit dem Aufstieg auch der Übermut und wo er das mit seinen Freunden dann bricht oder die ja nicht, sag mal, nicht sehr gut mit denen umgeht und all diese Dinge. Also eben sehr viele Klischees auch bedient, aus meiner Sicht.
Das kann man auf jeden Fall so festhalten, dass es auch erstmal jetzt nichts überraschend ist. Wobei ich finde, der Film, was ihn so ein bisschen abhebt, das habe ich ja gerade angedeutet, der Film versucht so etwas zu sein wie so eine Mischung aus Wie ein wilder Stier. Da geht es ja auch um eine komplette Boxerkarriere.
Ja.
Und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Goodfellas. Weil der Film ja so mehrere Jahrzehnte umfasst. Von der Kindheit in Panama über den Aufstieg, den Fall und das Comeback und gleichzeitig auch diese politische Brisanz zwischen Panama und USA zu erklären, also so ein bisschen Timepiece zu sein. Und das ist ein Ansatz, der mich zusätzlich zu einer klassischen Boxergeschichte schon sehr gecatcht hat.
Okay. Ja, was ich jetzt also wie gesagt, ich habe da grundsätzlich ist das eigentlich mein Genre. Also ich mag das. Was eben wiederum nicht unbedingt mal mein Genre ist, sind bei Biografien. Bei Biografien habe ich immer das Problem, dass sie halt versuchen, eben ein Leben da in 2 Stunden zu pressen. Ne? Und da ist halt vieles immer, kommt dann manchmal sehr oberflächlich rüber. Ne? Also jetzt.
Okay. Ja.
Ob jetzt die Figur wirklich gut gezeichnet ist, ob das alles so rüberkommt, schwierig.
Es ist halt auch ziemlicher Standardkram, ne? Das muss man so sagen. Indem man wirklich die Station von Station abhakt, da hat man nicht so das Gefühl, die Figur und hier auch im konkreten Fall Robert Duran richtig kennengelernt zu haben.
Genau, das ist so, wenn man jetzt mal so auf der Negativseite, sage ich mal, ist vieles Dinge sind halt ja doch recht oberflächlich angerissen. Ne? Mhm. Also der Konflikt in Amerika, warum er Amerika hasst und so, das ist halt eben in 1-2 Szenen angedeutet. Gibt seine Beziehungen, alles ist natürlich sehr, sehr, es wird halt alles abgefrühstückt in diesen 2 Stunden da, ne? Und auch sein Charakterwandel, was das Ganze, der Erfolg mit ihm macht.
Da ist ein ziemlicher Fingerschnippen so eigentlich, ne?
Genau, das ist aber dann die Schwierigkeit, wenn man sowas dann versucht, in so einen Film einzupressen. Da, ne?
Ja, ich sehe das von zweierlei Warte, weil einerseits, weil er halt sehr, sehr viel passiert, ist der Film sehr flott. Er wird auch getragen von einer sehr schnittigen Inszenierung, eine Kameraarbeit, die immer sehr nah an den Figuren ist. Ich fand den visuell sehr ansprechend, diesen Film.
Ja.
Und dadurch, dass der Film von Szene zu Szene, von Begebenheit zu Begebenheit fliegt, kommt halt keine Langeweile auf. Das muss man ihn lassen. Aber, wie du schon richtig sagst, ich hatte nie das Gefühl, dass ich diesen Menschen näher komme. Und ich hatte auch nie den Drive, mich danach noch mal in die Biografie von Duran einzulesen, weil er nicht so lange an dem Menschen dran geblieben ist, wo ich sage, so, boah, da möchte ich jetzt mehr erfahren. Und eigentlich bin ich ja jemand, der bei wahren Geschichten sofort alles aufsaugen muss. Hier war mir das im Nachgang so recht egal, muss ich sagen. Ich hatte den Eindruck, okay, die Geschichte ist sehr oberflächlich erzählt und ich habe da jetzt aber auch nicht die Lust, mich da weiter einzuarbeiten. Das ist wie so, ja, ein filmischer Wikipedia-Artikel vielleicht mal, unbefangen davon, ob der Film jetzt wirklich authentisch ist oder nicht.
Ja, genau. Das ist aber dann immer aus meiner Sicht auch eben so ein Thema bei den so bei Biografien. Das muss er dann schon ein bisschen packen und ich glaube, die Person, weiß nicht, was, ob die jetzt da sicherlich interessantes Schicksal, aber ich sag, außer jetzt seine Boxkarriere, war es schon dann relativ gewöhnlich halt, die Figur, ne? Also
ja.
Hat sicherlich jetzt eine schlimme Kindheit hinter sich. Das ist aber auch nicht so wirklich ganz rübergekommen, fand ich.
Ja.
Alles so ein bisschen angerissen halt, ne? Deswegen, also wie gesagt, ich war auch gut unterhalten, aber so ein bisschen Oberflächlichkeit kann man den Film, muss man den Film schon manchmal vorwerfen halt, ne?
Definitiv. Also bei mir kommt aber auch noch hinzu, was den Film so kippen lässt, ist, also wo er droht, K.O. zu gehen. Das ist tatsächlich auch die Hauptfigur. Ich gebe dir recht, auch Biografien, da habe ich meine Biografien lieber pointierter. Wenn sich eine Biografie beispielsweise irgendwie einen bestimmten Zeitpunkt oder ein bestimmtes Ereignis rauspickt.
Ja.
Finde ich das häufig interessanter, als wenn jemand wirklich von A bis Z das Leben nacherzählt.
Ja.
So, und jetzt haben wir hier noch, du hast gerade so schön gesagt, das mit der schwierigen Kindheit, das wird nicht so ganz nachvollziehbar erklärt. Ich finde auch, er wird halt nie sehr sonderlich sympathisch eingeführt. Wir haben ja letzte Woche in der vergangenen Folge über das Prinzip Rette die Katze gesprochen.
Ja.
Und auch hier er kommt aus ärmlichen Verhältnissen, ja, und aber dass er als Kind Mango stiehlt für seine Familie, um diese zu ernähren, das reicht mir auch nicht. Das ist für mich keine Katzenrettung, weil er nachher, also sobald die Rückblende verpufft ist, ist er sofort, ja, man muss es sagen, eine Arschgeige, ne? Also arrogant und überheblich und sehr, sehr selbst von sich überzeugt, was man in dieser Branche wahrscheinlich auch von sich sein muss, aber es ist für mich keine Identifikationsfigur. Und gerade wenn ich doch gerade in so einem Boxerfilm, und da macht der Film ja auch vieles richtig, er schaut sich die richtigen Tricks seiner Kontrahenten in dem Sektor ja ab. Ne, er erzählt eine klassische Aufstiegsgeschichte.
Mhm.
Aber um mit dem Underdog mitzufühlen, muss ich mich dem verbunden fühlen. Und das habe ich hier sehr schwer gefühlt.
Ja, vielleicht war er aber auch nicht so der Sympathieträger, ne? Also, war sicher sehr charismatisch, ne, wenn man da.
Ja.
Ist also eben, das ist so die Sache der Biografie. Es ist nicht der klassische Boxerfilm, der ihn erstmal da abholt, dass man da Mitleid hat, mit dem mitfiebert. Und hier war es so ein bisschen, man schaut mit zu halt, ne?
Ja. Ich glaube, es ist noch nicht mal so, dass er unsympathisch ist. Es gibt ja auch also Bösewichte, die spannend sein können. Ich glaube, was mir fehlt, also hier kommt diese Oberflächlichkeit zum Tragen. Dadurch, dass alles so oberflächlich erzählt wird und der Typ wirklich von einer Szene auf die nächste seine Meinung und seine Einstellung ändert.
Mhm.
Daher kommt, dass er sich auch mit dieser Figur nicht mitfühlt.
Ja, aber das sind halt, aus meiner Sicht sind das aber auch Sprünge, die da gemacht werden. Weil ja. Er ist ja so, dass er dann wirklich sich da verändert, abhebt, arrogant wird, seine Freunde, seine Frau schlecht behandelt. All das passiert aber alles sehr, sehr schnell.
Und da vertragen die sich wieder.
Das wächst halt nicht. Ne? Und das ist dann der Punkt, wo ich sage, man versucht vielleicht eben eine Biografie, also ist ja nicht jetzt nach einem bestimmten Drehbuch, klar, das gibt's hier auch, aber es ist eine Biografie, die man verfilmen will. Und da will man halt vielleicht manchmal zu viel reinpacken. Das, was du ja sagst, ist jetzt nicht pointiert vielleicht einen Zeitraum von 1, 2, 3 Jahren, sondern das ist wirklich, geht dann ja über 20, 30 Jahre dann, ne? Das ist halt schwierig, finde ich. Das ist so, da habe ich immer mit so Biografien dann manchmal meine Probleme.
Ja.
Boxerfilme gut, Biografie schwierig, finde ich. Aber da könnten wir schon wieder eine Rubrik rausmachen. Die besten, die besten Biografien, Verfilmungen.
Okay, ich notiere mir das. Du hast mir ja letztes Mal den Auftrag erteilt, mal alles zu präsentieren, unsere Podcast-Ideen. Und ich höre sie ja jetzt dadurch, dass wir ja bald vielleicht tatsächlich mal on air gehen, auch alle nach und nach mal durch und ich notiere mir das wirklich. Und dann machen wir mal nachher einen Kassensturz.
Ja.
Welche Podcast-Ideen da kommen. Aber wir driften hier nochmal ab. Also ist kein Film, das klingt, glaube ich, jetzt hier so durch bei uns, der bis zur 12. Runde alle von den Stühlen reißt. Es ist aber auch kein Film, der irgendwie von vornherein langweilt und in der zweiten Runde K.O. geht. Es ist, Es ist ein solider Boxerfilm, finde ich.
Ja, ich war jetzt also nicht gelangweilt oder so. Ne?
Genau.
Sind dazu auch, dass er noch relativ gut besetzt ist. Wir spielen ja auch da neue Nebenrollen. Ellen Barkin mit, also die Frau von Robert De Niro in dem Film.
Die schon dreimal mit, also zum dritten Mal mit Robert De Niro zusammen.
Ja, auffallend, ne? Auffallend. Und John Turturro, ne? Turturro als Mafioso ja. In der Nebenrolle. Also schon ziemlich gut besetzt auch, ne?
Ja, Ana de Armas müsste man noch nennen als Felicidad Iglesias, die spätere Ehefrau von Roberto Duran, die auch einen guten Job macht. Usher als Sugar Ray. Also der Cast ist toll und die spielen auch gut. Und wenn man sich dann auch die Bilder von den realen Protagonisten anguckt, dann sind die auch sehr gut gecastet. Also
ja,
die haben schon eine gute Ähnlichkeit.
Genau, da ist ja auch dann eben, genau, der Hauptdarsteller hat schon echt gute Ähnlichkeit. Auch dann gibt es ja diesen Schauspieler, den King, der den King spielt. Ja, ne? Auch sehr nah dran, schon ziemlich gut besetzt, würde ich mal sagen.
Ich habe überlegt, woher kenne ich den Schauspieler? Ich habe leider nicht den Namen parat. Aber weißt du, wo der mitspielt?
Welcher? Wen meinst du jetzt?
Den Don King.
Don King spielt?
Ja.
Nee?
Na, den Namen, den muss ich noch mal raussuchen. Aber das ist der Burgerladenbesitzer in House of Cards, wo Frank Underwood immer hingeht.
Ach so. Okay, das kann sein. Ja, habe ich jetzt nicht ganz so im Kopf. Aber ja, wenn du das sagst.
Aber der ist halt wirklich auch gut besetzt und auch die Kämpfe sind auch nicht überragend, aber solide choreografiert. Vielleicht ein bisschen zu viel Wackelkamera, ein bisschen zu schnell. Es ist halt nicht ganz so die Wucht von einem wie ein wilder Stier, der aber auch absolute Referenz ist, das muss man auch so ehrlich sagen.
Ja.
Also er ist gutes Mittelgewicht.
Ja, also kann man jetzt so nicht. Also zerreißen kann man den nicht, ne?
Nö, absolut nicht.
Ja, ich war da ganz gut unterhalten.
Kommen wir doch mal nach 42 Minuten zu unserem Star, Robert De Niro. Wo sortieren wir den denn ein? Habenseite, nicht Habenseite?
Der ist ja deutlich auf der Habenseite, finde ich. Ich finde, das macht er ziemlich gut. Und da hat er jetzt auch mal in seinem Alter, für sein Alter angemessene Rolle auch angenommen. Und er ist ja tatsächlich auch eine tragende Figur, weil er den ganzen Film auch immer wieder begleitet in der Erzählform und ihn da auch coacht und immer wieder über Taktik und also ich finde, er macht da echt eine gute Figur im Vergleich zu vielen anderen, die ich jetzt im Alter bei ihm gesehen habe. Das ist sicherlich eine gute Darstellung, die er da bringt.
Du sagst gerade so schön, das ist eine Rolle, die auf sein Alter zugeschnitten ist. Robert De Niro ist hier zum Zeitpunkt, als der Film erscheint, 73. Er ist dann wirklich so alt wie Ray Arcel in den 70er Jahren, als er Robert Duran unter seine Fittiche nimmt.
Was willst du jetzt damit mein Gesagtes unterstreichen, oder?
Ja, natürlich.
Ach so, ja. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, aber es ist ja.
Habe ich dir so viel Kontra heute schon gegeben?
Nein, aber sonst immer gerne. Nein, aber das meine ich so altersgerecht, das passt rein und das spielte auch ziemlich gut, finde ich.
Ja, ich fand das auch sehr, sehr schön. Ich fand hier so diese, er hat so eine großväterliche, idealistische Aura.
Genau, im Ring halt, wo er immer dann in den Ringpausen die Haare kämmt, um eben seinen Gegner zu frusten, ne? Dass er immer wieder wie Fristgestalt aus der Ecke kommt und nicht angeschlagen aussieht und all solche Dinge halt. Ne? Und gibt ihm da schon ein paar Lebensweisheiten mit auf dem Weg da so, ne?
Ich muss auch ehrlich gestehen, zum Ende hin, bei dem großen Comeback von Duran, da ist er ja nicht mehr Trainer, weil er dann ja irgendwann ja doch zu alt ist und sich das auch nicht mehr antun möchte. Aber er kommt dann zum Ring.
Ja.
Und dann feiert er sein Comeback, das nicht für möglich gehaltene.
Ja.
Und dann, als er gewinnt und dann steht er auf, klatscht und anerkennt, winkt er seinem Schützling zu und dann geht er doch noch mal in den Ring. Die beiden umarmen sich. Da hatte ich echt ein kleines Tränchen im Auge.
Ja, nee, der hat das überwiegend gut gespielt, glaubhaft gespielt und ja, so einer seiner stärkeren Rollen, würde ich sagen.
Und ich war richtig böse auf Duran, dass er seinen einzigen Rückhalt zwischendurch so richtig über den Mund fährt. Weil die zerstreiten sich ja auch.
Ja, ja, genau.
Und er will partout nicht auf ihn hören. Und ich denke noch, schau ihn dir an. Wie kannst du diesen Robert De Niro zur Schnecke machen?
Genau.
Ich glaube, das spielt er auch noch so mit, warum ich den dann nachher so unsympathisch fand.
Ja, er hat sich jetzt im Film nicht unbedingt immer als Sympathieträger erwiesen. Ne?
Der Mann bringt dich tatsächlich zum Weltmeistertitel und du gib's in den Arschtritt.
Ja.
Du dumme Sau.
Genau. Ja, da haben wir es wieder.
Anekdote noch am Rande. Erste Wahl für die Rolle war eigentlich Al Pacino.
Das hatte ich irgendwo auch gelesen, irgendwo zwischendrin. Ne? Fand ich interessant, aber das hätte nicht gepasst.
Er kann auch so diese großväterliche Rolle, glaube ich, spielen. Aber wir haben ja schon mehrmals festgestellt bei den direkten Vergleichen, Robert De Niro hat das Reduzierte besser drauf. Und auch im Alter
kann
er es noch. Also ich fand tatsächlich, es war eine sehr, sehr starke Rolle. Und ich weiß nicht, ob es die beste Rolle ist in der zweiten Karrierehälfte. Aber ich würde so spontan, sagen, das gehört schon zur Top 5.
So weit will ich mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich dann auch nicht so viel gesehen habe.
Ungesehen, sage ich das jetzt.
Ungesehen, Top 5, okay.
Top 5.
Dann bin ich das aber jetzt.
Notier dir das und wirf mir das bitte nachher um die Ohren.
Ja, genau. Moment, das mache ich tatsächlich.
Hier wird alles nur noch festgehalten und notariell bestätigt.
Ja, wer weiß, wann einem das wieder vorgeworfen wird, die verschiedenen Dinge. Ich muss ja schon recherchieren wegen der Rosinen.
Ja, mit Tiefschlägen ist ja immer zu rechnen.
Ja. Top 5. Habe ich mir notiert, Patrick.
Okay.
Von welchem Jahr an weg? Aus der zweiten Karrierehälfte?
Auf der zweiten Karrierehälfte.
Ach, du lieber.
Ja, also ab meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich.
Karrierehälfte, okay.
Top 5. Jetzt tippt er. Zwei Fingersystem.
Ja, ich bin ein bisschen gehandicapt, weil ich bin ja umringt von Mikros und ich darf meinen Tisch ja nicht bewegen.
Umringt von Mikros? Wie viel hast du denn da stehen? Dafür, dass du so viele Mikros da stehen hast, ist deine Soundqualität aber auch eher suboptimal.
Ja, zwei. Eins von links, eins von rechts. Ne?
Oh.
Und ich darf ja den Tisch nicht bewegen, dann kriege ich auch wieder Schelte.
Du immer noch mit deinem Rolltisch da sitzt.
Genau, also kann ich nur mit langen Fingern tippen.
Also Folge 34 halten wir fest, die Folge, an der das Intro stand. Folge 97 wird die Folge sein, wo du dir mal einen vernünftigen Tisch hinstellst.
Folge 34 haben wir tatsächlich schon.
Ja, ich glaube schon.
Oje, oje, dann hänge ich ja selber mit eigenen Hören deutlich hinterher.
Sorry, ich muss korrigieren. Am Ende dieser Folge, wir sind erst bei 33.
Okay.
Aber mit Folge 0 sind wir bei 34. Also stimmt beides.
Okay.
Kann man sich aussuchen.
Nicht schlecht.
Ja, gut.
Nicht schlecht.
Also halten wir fest, kann man gucken, was macht das dann auf unserer großen Robert De Niro-Skala?
Also ich habe dir tatsächlich eine 7 gegeben.
Eine 7? Boah. Nicht schlecht. Ich habe eine gute 6 hier stehen.
Ja.
Das ist doch mal ein Achtungserfolg eines Underdogs, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Ich muss gestehen, ich habe vorher auch eine 6 stehen gehabt. Ich habe mich aber bei der Besprechung des Films auf eine 7 hochgehangelt.
Das ist nicht schlecht. Dabei, dass wir eigentlich vorher gesagt haben, welche Probleme er hat, breit und lang, und du gesagt hast, dass du keine Biografien magst. Das ist der Robert De Niro-Bonus, nehme ich an.
Nö, weil er mich auch gut unterhalten hat. Und wie gesagt, ich mag ja Boxerfilme per se. Trotz seiner Schwächen, die er da zwischendrin hat, hat er mich angenehm überrascht.
Vielleicht, um nochmal eine letzte Boxer-Analogie zu bringen. Er ist nicht besonders schnell. Er hat nicht den heftigsten Bums. Aber er ist ein ganz guter Allrounder.
Ja, genau. Ich würde sagen, ein Punktsieg. Ein Punktsieg für Ort.
Ja, ich weiß nicht, ob es ein Punktsieg ist. Es ist eher mehr so eine knappe Niederlage nach Punkten. So der Ausgang von Rocky 1 ist doch, glaube ich. Rocky verliert doch den ersten Kampf, ne? Ja. So ungefähr würde ich das einordnen.
Ja, aber eine kleine, also meiner Sicht.
Eine kleine Sensation.
Eine kleine Rosine, die wir da in den neuen Jahrgängen gefunden haben. Ja,
ich bin auch begeistert, muss ich jetzt sagen, im Nachgang.
Na?
Gut.
Aber was wir dann noch vielleicht erwähnen muss, also kommerzieller Erfolg war das ja nicht gerade, ne?
Nee, absolut nicht. Also da ist er dann an den Kinokassen untergegangen. Genau. Ich habe die Zahlen nur mal gelesen, habe sie mir jetzt nicht aufgeschrieben. Hast du da noch mal was? Ich glaube,
ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt natürlich nicht das überprüft, aber so irgendwo knapp 5 Millionen eingespielt, 20 Millionen gekostet. So ungefähr. Okay. Also ein richtiger Flop, ne?
Das ist schon nicht sonderlich gut. Also ich meine, 20 Millionen ist jetzt auch nicht mehr so die ganz große Hausnummer. Vielleicht hat der auch noch das eine oder andere dann jetzt auf DVD noch mit eingespielt. Aber Einspiel ist natürlich, ja.
Ja, und er ist ja eben auch tatsächlich an mir komplett vorbeigegangen.
Es braucht diesen Film auch nicht. Eigentlich gibt es auch genug Boxerfilme und es gibt wahrscheinlich auch genug Boxerfilme, die besser sind.
Genau.
Wenn man aber Bock hat auf einen weiteren Kampf, wenn man sich auch bei der ARD im großen ARD-Boxabend auch den ersten und zweiten Kampf gucken will, dann kann man sich auch Hands of Stone geben, finde ich.
Ja.
So.
Also ist er in der Top 10 der Boxerfilme? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nein, das nicht. Nee. Ist eine Midcard. Es steht auf der Midcard, würde ich sagen.
Ja.
Ja, gut, jetzt auf mit den Boxer-Metaphern.
Da können wir noch eine kleine, da können wir auch nochmal Ranking machen.
Die besten Boxer-Metaphern aus diesem Podcast.
Nee, die besten Boxer-Filme.
Oh, beste Boxer-Filme, okay, notieren wir uns auch. Liste wird immer länger. Ich hau jetzt den nächsten Film wieder raus.
Ja, bin ich jetzt gespannt.
Und zwar gehen wir ein paar Jährchen zurück, aber nicht allzu weit. Wir gehen in die 2000er und ich hätte mal wieder Lust auf Man of Honor.
Man of Honor, okay.
Ähnliche Situation, nicht Boxertrainer und Boxer, sondern Marinetaucher und Marinetauchertrainer.
Ja, genau, ist ein Ausbilder, ne? Genau.
Ein Ausbilder, genau.
Genau. Ja, habe ich schon mal gesehen.
Gut, den schauen wir uns dann fürs nächste Mal an und sprechen drüber.
Ja, sehr schön.
Ich hau jetzt den Gong und würde sagen, so langsam dimmen wir das Licht.
Okay, wenn ich jetzt noch einen Gong an deiner Seite hätte, das wäre jetzt ein Ding gewesen.
Das wäre gut, aber ich habe ja noch mal was. Ja, Karnevalssitzung, aber es sollte diesen Podcast.
Du könntest ja, nachdem du uns so schön angekündigt hast, bei dem Schnitt noch einen kleinen Gong reinmischen.
Nee, der Tusch muss jetzt reichen.
Nein, ich meine, ja. Wenn du uns, du kündigst uns auch an, sehr professionell, Ringecke links und rechts und dann muss nochmal ein Gong reingebracht werden.
Ich guck mal, wie viel Lust ich bei der Post-Production da noch
aufbringe. Das ist eine klare Aufgabe jetzt an dich.
Sehr gut. Ich schaue mal, was sie machen lässt.
Ja, wir gucken. Ich werde das
für dich und unsere Hörer tue ich alles.
Naja, ich werde das nachprüfen. Alles klar. Ja, sehr schön.
Mein Lieber, hat mich auch sehr gefreut. Ich hoffe, du hattest Spaß. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß. War eine gute Folge.
Alles klar.
Muss man auch mal sagen, ne?
Ja, genau. Nachdem wir noch ein paar Durchhänger hatten zwischendrin. Ja, kleine Formkrise, ne? Oder wie war das?
Zumindest filmisch gesehen. Ja, wir sind immer auf Zack. Aber gut, komm. Wir kriegen auch immer schlecht die Kurve. Hauen wir jetzt mal in den Sack, mein Lieber.
Alles klar, bis dann.
Hau rein.
Ja.
Ciao.
Ciao.